Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Edvard Munch hat sie gemalt. August Strindberg hat über sie geschimpft. Die norwegische Schriftstellerin Dagny Juel hat Ende des 19. Jahrhunderts die Künstlerszenen in Oslo und Berlin durcheinandergewirbelt. Jetzt ist sie im Vorfeld des Norwegen-Auftritts bei der Frankfurter Buchmesse neu zu entdecken. Der Autor und Übersetzer Lars Brandt hat ihre Werke herausgebracht und ist gleich damit unser Gast. Norwegen ist in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse, die übernächste Woche losgeht. Und dabei gibt es viele noch unbekannte oder vergessene literarische Stimmen zu entdecken, sowohl bei den zeitgenössischen Autoren als auch unter den Klassikern. Eine Entdeckung wollen wir Ihnen heute vorstellen. Die Dichterin Dagny Juel, die im ausgehenden 19. Jahrhundert in Norwegen, Deutschland und in Polen lebte, schrieb und auch viele Künstlerkollegen beeinflusste. Der Schriftsteller und Übersetzer Lars Brandt hat jetzt ihre Werke ins Deutsche übersetzt und mit einem ausführlichen Essay herausgebracht. Und ich bin jetzt mit ihm in einem Studio in Bonn verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Brandt.
Ja, guten Morgen.
Sie haben ja eine besondere Beziehung zu Norwegen, nehme ich an, schon über Ihre Familie. Sie sind der mittlere Sohn von Ruth und Willy Brandt, über den Sie auch ein viel beachtetes Buch geschrieben haben. Lesen Sie denn auch viel norwegische Literatur?
Ach, kann man eigentlich nicht sagen, aber bei uns zu Hause wurde auch Norwegisch gesprochen und es ist mir also vertraut und ich kann nur immer staunend davor stehen, was dieses eigentlich doch eher kleine Land so alles hervorbringt.
Ja, das ist wirklich eine große Vielfalt. Wie sind Sie denn da in dieser Unmenge von, ja auch ja, bei den Klassikern gibt es ja auch schon so viel, aber wie sind Sie in dieser Zeit da auch auf Dagny Juel gekommen?
Wissen Sie, ist ja eigentlich interessant, es wird heutzutage immer gerne behauptet, alles ist schon bekannt, ob es jetzt gegenwärtige Kunst betrifft und Literatur oder frühere erst recht. Aber das stimmt eben nicht. Es gibt überall noch Schätze, die erst zu heben sind. Und in Bonn gibt es den Weitle Verlag, einen sehr engagierten, kulturell orientierten Verlag, der sich dadurch hervortut, dass er schon häufiger immer wieder Sachen ausgegraben hat. Und tatsächlich ging die Sache auch vom Verlag aus. Ich wurde gefragt, ob ich etwas übersetzen könnte, ein paar Zitate, die in einem anderen Buch, was Dagny Juel zum Thema mit hat, und von einem georgischen Autor namens Karomitze, ob ich dort die Zitate übersetzen wollte. Und daraus hat sich dann die Idee ergeben im Verlag, ob ich nicht überhaupt die Werke von Dagny Juel, die ja noch nie ins Deutsche übersetzt worden war, übertragen wollte. Und vielleicht hat man auch an mich gedacht, weil ich eben überhaupt nicht Übersetzer bin und auch noch nie übersetzt habe aus dem Norwegischen, aber selbst Autor und Künstler bin. Und vielleicht gibt das dem Ganzen nochmal eine besondere Farbe.
Das ist ja jetzt auch, ist ja kein großes Textkonvolut, was in diesem schmalen Bändchen zu finden sind. Das sind auch ganz unterschiedliche Texte, Gedichte, so dann auch Dramen, Kurzdramen, Prosa ist auch ein bisschen dabei. Ist das alles, was es von Dagny Juel gibt oder gibt es da noch mehr und Sie haben jetzt nur eine Auswahl getroffen?
Nein, das ist das, was bekannt ist. Sie war auch in Norwegen eigentlich weitgehend unbekannt bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. Mitte der 90er Jahre ist dann eine Sammlung von Texten herausgekommen und das ist das, was auch in unserer deutschen Ausgabe hier drin steht. Dagny Juels Literatur ist eigentlich, das ist nicht viel, aber es ist sehr konzentriert und es ist wie eine Art Konzentrat. Wenn Sie 3 Kilo Fleisch und Knochen und Gemüse einkochen, bis nur noch ein Espresso-Tässchen übrig ist, dann haben sie im Grunde das Verfahren und so hat sie ihre Literatur geschrieben und so hat sie im Grunde auch gelebt, aufs Äußerste konzentriert. Und sie ist ja auch nicht alt geworden. Sie hat ja, ihr Leben wurde ja früh auf furchtbare Weise beendet.
Ja, sie wurde erschossen von einem Verehrer ihres Mannes, der ja auch eine extrem prägende Rolle in ihrem Leben gespielt hat, der Schriftsteller, Trinker und Satanist Stanislav Tschibyszewski. Was war das für einer, der da diese junge Frau aus dem norwegischen Adel quasi ins Elend gestürzt hat?
Ach, ob man das so sagen kann. Also die haben sich natürlich auch gefunden, offenbar. Ohne jetzt ein Tschibyszewski-Fachmann zu sein, aber ich habe natürlich Sachen gelesen und es war eine zentrale Figur der Berliner deutsch-slawisch-skandinavischen Bohem in den 90er Jahren. Und kurze Zeit, nachdem Dagnyl aus Norwegen weggegangen war, mit Mitte 20, um eben aus diesem behüteten südnorwegischen Wohlstandsmilieu rauszukommen und die Großstadt zu suchen. Kurz nachdem hat sie sich eigentlich mit dem Stanisław Przybyszewski zusammengetan. Sie haben dann schon im ersten Jahr ihres Berlin-Aufenthalts auch geheiratet. Und tatsächlich war das eine offensichtlich sehr bewegte und problematische Lebensform, die die beiden zusammen da kreiert haben. Aber da gehören ja auch immer zwei dazu. Aber es muss eine sehr intensive Beziehung gewesen sein.
Und sie hat sich ja auch sehr eingesetzt, auch für seine Arbeiten. Sie hat die Texte übersetzt, aber ihre eigenen nicht. Also woran hat es da gemangelt, wenn Sie jetzt diese Frau, Sie vergegenwärtigen Sie ja sehr toll in diesem Essay, was in dem Band zu finden ist. Was haben Sie da für ein Bild vor Augen, was das eigentlich für eine Frau war?
Es gibt eine Reihe von Zeugnissen von Leuten, die sie erlebt haben, die eigentlich kann man zusammenfassen, sie muss ein Star gewesen sein ihrer Zeit. Also eine Persönlichkeit, die Träume und Tendenzen, die in der Luft liegen, wie ein Brennglas bündelt und ins Zentrum des Gegenübers lenkt. Stars sind Werkzeuge anderer Seelen, wenn man so will, weil sie sozusagen das aus diesen Seelen herausholen, was in ihnen an Wünschen verborgen liegt. Und sie muss sehr intensiv auf die Menschen um sie herum gewirkt haben. Als Schriftstellerin ist sie auch in ihrem Milieu dort in Berlin, diesem Bohem-Milieu um dieses Lokal Schwarzes Ferkel herum, eigentlich nicht weiter zur Kenntnis genommen worden. Und Sie haben recht, sie hat sich ihrerseits sehr stark engagiert für andere. Sie hat ihren Mann übersetzt und alles für ihn getan, soweit es in ihrer Macht stand. Sie hat auch für Edvard Munch, mit dem beide Przybyszewskis befreundet waren. Munch war damals in diesen frühen 90er Jahren noch überhaupt nicht durchgesetzt als Künstler. Und sie hat immer versucht, irgendwie was für ihn zu machen und für andere auch. Sie hat übersetzt und ihre Möglichkeiten da ausgenutzt. Für sich selbst hat sie nichts davon umgesetzt. Und es gab manche Leute, wie zum Beispiel den Literaten Julius Meyer-Graefe, der auch zu diesem Kreis gehörte, der eine Theorie entwickelt hat, die eigentlich ganz interessant ist. Er glaubte, dass die ausformulierte Poesie gar nicht ihr Medium sei, sondern dass ihr Auftreten, ihre künstlerische Aura sozusagen, dass das der Kern ihres Werks sei. Er hat dabei ignoriert, dass sie ja nun doch geschrieben hat, nicht besonders viel, wie wir hier sehen an dem Büchlein, was jetzt rausgekommen ist im Frühjahr im Weidle Verlag, aber wie gesagt sehr konzentriert und sehr speziell. Aber in dieser Vorstellung, dass es bei ihr primär um die Aura, um das künstlerische Auftreten, um die Wirkung auf andere mit ihrer Persönlichkeit gegangen sei, da klingt etwas an, was doch auch in die Zukunft weist, weil solche Vorstellungen sind dann später, viel später bei Avantgarde-Leuten im 20. Jahrhundert eigentlich erst wieder richtig zum Tragen gekommen. Zum Beispiel in der 8-Punkte-Proklamation des poetischen Akts aus dem Jahr 1953 des österreichischen Avantgarde-Dichters H.C. Artmann, wo er im Grunde genau das Gleiche zum Ausdruck bringt.
Über den haben Sie ja auch geschrieben. Ist das auch ein Grund, warum wir Dagnyl heute lesen sollten? Oder was denken Sie, warum wir diese Frau, die wir hier zumindest ja gar nicht kannten, lesen sollen jetzt?
Also lesen sollte man sie vielleicht, um auch diesen leeren Fleck jetzt auszufüllen, diesen leeren Fleck auf der Landkarte. Aber eigentlich ist meine Vorstellung die gewesen beim Übersetzen, es überhaupt mal in die Debatte zu werfen, damit unsere Zeit sich ein Urteil bilden kann. Es gibt ja bisher nur eine Menge von meistens Räuberpistolen über sie und ihr Leben, die sehr, sehr zäh sind. Und diese Räuberpistolen von allen möglichen Verwirrungen in diesem Viertel, in diesem Milieu und so weiter, die überdecken eine sehr interessante Realität. Und meine Bemühung bestand darin, durch die Übersetzung das Material auf den Tisch zu legen und durch mein Essay im Grunde den Ansatz zu machen, um etwas, dieses Dickicht, was um ihre Person und ihr Werk herum, was nur als Gerücht existierte, dieses Dickicht etwas zu lichten und Klarheit anzuregen.
Das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen. Man hat einen tollen Eindruck von diesem Buch. Lars Brandt, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und das Buch mit Lyrik und Prosa von Dagny Juhl hat Lars Brandt übersetzt und mit einem ausführlichen Essay versehen herausgegeben. Erschienen ist das Buch im Weidle Verlag für 20 Euro. Der Buchmarkt wird immer unübersichtlicher. Das gaben viele der Befragten bei einer Studie des Börsenvereins vor einer Weile an. Immer mehr Bücher erscheinen und keiner weiß auf Anhieb, was sich wirklich zu lesen lohnt. Es ist gut, wenn viele Leser wie Buchhändler oder auch unsere Literaturredakteure Empfehlungen abgeben. Und bei uns in der Lesart ist es wieder so weit für die neue, die Oktoberliste. Und um sie vorzustellen, ist jetzt bei mir unsere Redakteurin Stefanie von Oppen. Im Herbst, da kommen ja besonders viele neue Bücher in die Redaktion. Wie kommt denn dann eigentlich diese Empfehlungsliste überhaupt zustande?
Ja, wir fräsen uns ja durch unendlich viele Verlagsprogramme und suchen Bücher aus, für die wir selber lesen, die wir aber auch zum Teil natürlich unseren Rezensenten anbieten, um sie für uns zu rezensieren. So haben wir also am Ende einen wirklich relativ breiten Überblick von der eigenen Lektüre und eben auch mit Hilfe unserer vielen Autoren. Und einmal im Monat setzen wir uns zusammen und bringen alle unsere Favoriten mit. Und irgendwann steht da die Liste von 5. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, da auch Romane wieder rauszuwerfen aus diesem Spektrum. Und in der Regel sind dann ein Sachbuch, ein Roman, ein Kinderbuch auf dieser Liste. Manchmal sind die Themen sehr unterschiedlich. Manchmal setzen wir auch thematische Schwerpunkte, wie zum Beispiel auch auf der Liste des Monats Oktober.
Ja, der wirkt ja so ein bisschen schwergewichtig. Da haben wir Robert McFarlanes Ausflug in die Welt unter der Erde, den wir auch hier zu Gast hatten, oder Charlotte Wiedemanns Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Sind die anderen drei Bücher auch so Schwergewichte, so thematische?
Oh ja, die sind vielleicht sogar noch schwergewichtiger. Es handelt sich um drei Bücher, in denen jeweils Geschichten von Mädchen im Mittelpunkt stehen. Das eine Kinderwar von Maria Kjosfon, einer relativ jungen Norwegerin, besteht aus vielen kurzen, sprachlich sehr fein gewebten Artikeln. Es geht da um ein Mädchen, das verzweifelt um die Liebe und Zuwendung seiner Mutter ringt, die aber leider selber nie wirklich erwachsen geworden ist und in dem sogenannten Kinderwar-Style herumläuft und so gleichgültig ist. Also das heißt, sie trägt zerschlissene Nachthemden und Mary Jane-Schuhe, schminkt sich dick, liegt aber meistens auch zugedröhnt in ihrem Bett. Und sie ist so gleichgültig, dass sie noch nicht mal verhindert, dass ihr Liebhaber die eigene Tochter vergewaltigt. Also die Tochter erlebt wirklich Traumatisches mit dieser Mutter, was natürlich bedeutet, dass sie irgendwann selber vollkommen, dass sie wirklich traumatisiert ist und von Kindesbeinen an lernt, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken, was ihr eigenes Erwachsenwerden natürlich auch sehr schwer macht.
Und es ist ja noch ein norwegisches Buch
genau,
dabei.
Genau, ein weiteres norwegisches Buch, auch ganz wunderbar, von Tarei Vesa. Das ist ein Autor, der sozusagen wiederentdeckt worden ist. Der Roman heißt Das Eisschloss und erzählt in einer wunderschönen lyrischen Sprache die Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Mädchen, die beginnen gerade eine ganz innige Freundschaft miteinander zu entwickeln. Und mit dieser Freundschaft ist die eine von beiden geradezu überfordert und unternimmt einen Ausflug zu einem Wasserfall, der zugefroren ist, wie ein Eisschloss aussieht, daher dieser Titel des Romans. Und von diesem Spaziergang kehrt sie nie wieder zurück, was für die zurückgelassene Freundin natürlich auch ganz katastrophale Folgen hat. Und der zweite Teil des Buchs beschäftigt sich eben damit, wie diese Freundin diesen Verlust verarbeitet oder wie diese zurückgelassene Freundin diesen Verlust verarbeitet und wie sie wirklich fast das eigene Leben darüber verliert.
Also schwere Traumata eigentlich, um die es da in beiden Büchern geht. Dann ist noch eine Graphic Novel darauf, die auch für den Booker Prize nominiert war. Das war ja sensationell. Zum ersten Mal ein Comic da für diesen angesehenen Preis nominiert. Sabrina, was ist daran so toll?
Ja, der Amerikaner Nick Draso, der Name ist etwas schwer auszusprechen, zeichnet die Welt, also es geht um Amerika oder um die USA, in sehr strengen geometrischen Linien, ganz konsequent. Sogar die Natur ist nur geradlinig. Das heißt, es wirkt alles total erstarrt. Und in diese erstarrte Welt hat er Figuren gesetzt, die ganz ausdrucksarme Gesichter haben. So, und dann taucht am Anfang der Graphic Novel Sabrina auf, nach der dieser Roman benannt ist, oder nein, diese Graphic Novel benannt ist, und die verschwindet dann aber irgendwann. Und dann stellt sich heraus, die ist auf ganz grausame Weise ermordet worden, und in den sozialen Netzwerken verbreiten sich Verschwörungstheorien, die vermuten, dass die amerikanische Regierung gezielt Menschen ermordet, um die Gesellschaft zu kontrollieren. Und also es wird, es schnürt sich einem wirklich der, ja, es schnürt sich einem die Kehle zu, wenn man da weiter liest und verfolgt, was für eine Gesellschaft er da zeichnet. Also im Grunde ist es eine, ja, es ist eine Parabel auf die amerikanische Gesellschaft, die er offensichtlich für sowieso schon total paranoid hält.
Also ziemlich harter Stoff auf unserer Oktober-Leseliste der Lesart-Redaktion. Das war Stefanie von Oppen mit den Buchempfehlungen für den Monat Oktober, nachzulesen auch auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Peter Wawerzinek, der vor 9 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann, hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt Liebestölpel nach Rabenliebe. Und Schluckspecht ist es das dritte stark autobiografisch geprägte Buch und das dritte auch mit einem ornithologischen Bezug. Da, wo Peter Wawerzinek vor Jahren in verrauchten Kneipen aus dem Stegreif herausgedichtet hat, im mittlerweile ziemlich gentrifizierten Prenzlauer Berg, da hat er gestern aus seinem neuen Buch vorgelesen und Gerd Brendel war für uns dabei.
Ein bisschen Popromantik verdient auch Peter Wawerzinek. Im reifen Alter entdecktes Schmuddelwunderkind der deutschen Literaturszene, der letzte Aufrechte der einst glänzenden Ostberliner Prenzlauer Berg, Dichter, Bohem. Und deshalb zieren Rosenblätter die schwarze Bühne und Dirk Schlömer, der in die Jahre gekommene Gitarrist der Band Tonsteine Scherben, singt und spielt Rockballaden.
Ich bin über 10.000 Jahre alt.
Rockballaden, wie sie nur heterosexuelle ältere Herren spielen können. Ziemlich abgeklärt. Zum Glück schreibt Wawerzinek alles andere als abgeklärt. Irgendwie klingt jede Zeile bei allem stilistischen Ratschlagen immer so, als hätte er seine Gefühle dem harten Leben ehrlich abgetrotzt. Ein Hans im Unglück. Und auf den realen Ursprungsmythos, am Anfang eines Dichterlebens, vom Waisenhaus zum Kneipenpoeten bis zum Ingeborg-Bachmann-Preisträger, kann auch der nette Herr von der veranstaltenden Buchladenkette an diesem Abend nicht verzichten.
Als er 3 Jahre alt war, floh seine alleinerziehende Mutter in den Westen und, man glaubt es kaum, ließ ihn und seine jüngere Schwester unversorgt zurück. Nachdem man die Kinder in der völlig verwahrlosten Wohnung fand, verbrachte Wawerzinek getrennt von seiner Schwester 10 Jahre in staatlichen Kinderheimen.
Die Romantik lässt grüßen. Und der Romantik fühlt sich Wawerzinek verpflichtet, auch in seinem aktuellen Roman. Liebestölpel, der dritte Band mit Geschichten, wie sie der Schriftsteller dem eigenen Leben abgeschaut hat. Nach Rabenliebe, über die Suche nach der Rabenmutter und Schluckspecht über die Suche nach dem Rausch, jetzt ein Buch über die Suche nach der Liebe. Die fängt früh an, sehr früh, auf dem Dreirad im Kinderheim.
Zuerst sind da nur diese 2 kurzen schwarzen Zöpfe. Sie wippen an Lucretias Kopf, lustig her und hin. Ich bin auf meinem Dreirad unterwegs, setze den Zöpfen nach. Feste Zöpfe, glänzende Strippen an ihrem runden Kopf, wie bei hobbelnden Häschen.
Es lassen sich glücklichere Orte vorstellen als eine realsozialistische Kinderverwahranstalt. Und trotzdem erzählt Wawerzinek so romantisch verspielt wie Eichendorff von Taugenichts, Italienfahrt und so anmutig schlicht wie die Gebrüder Grimm. Unterwegs mit seiner Kindergeliebten, ausgerissen aus dem Kinderheim, auf jeden Fall unterwegs in einem dunklen Wald, will Brüderchen aus einem verzauberten Brunnen trinken.
Das Schwesterchen hört im Rauschen, wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du mich wie ein wildes Tier zerreißen. Brüderchen trinkt nicht, obgleich der Durst groß ist. Am zweiten Brünnlein hört die Schwester ihn sagen, wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Der dritte Brunnen warnt, wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Trink nicht, sonst läufst du mir davon.
Am Ende ist es der Ich-Erzähler, der seiner Kinder-Jugendgeliebten hinterherläuft. bis zum bitteren Ende, aber das wird nicht verraten. Wenn Wawerzinek, der Kindergefühl begeisterte, seine Gefühle in Lyrik übersetzt, reimt er drauf los, was das Knabenwunderhorn hergibt.
Frierend über harschen Schnee geh ich um unseren Wandersee, und mir ist so ahnungsvoll, wie ich steh und um mich seh. Zu meinen Füßen, bedeckt mit Schnee, liegt totgefroren eine Krähe, die ich mir aus der Nähe beseh.
Aber ach, wie todtraurig, dass der Literat im Pfefferbergtheater in einer ehemaligen Brauerei so fehl am Platz ist wie der Leierkastenmann in der Haifi-Abteilung. Der Vorleser Wawerzinek kann im kühlen Rustikalschick nicht bestehen. Seine Texte hätten mindestens den sonoren Bass eines professionellen Märchenonkels verdient.
Es ist da ein Vulkan in mir ausgebrochen. Es sind vulkanische Triebe, die mich lenken.
Irgendwann sehne ich mich nach dem den mittlerweile pubertierenden Ich-Erzähler erlösenden Orgasmus und nach dem Ende der Veranstaltung. Ich scheine nicht der Einzige zu sein. Als die Lesung endlich nach fast 3 Stunden zu Ende geht, springt der Schriftsteller wie erlöst auf. »Und jetzt gehen wir alle ins Chagall, oder?« ruft er. Das Chagall, eine der letzten alten Prenzlauer Bergkneipen und eindeutig der bessere Ort für eine Wawerzinek-Lesung.
Und der neue Roman von Peter Wawerzinek, Liebestölpel, ist bei Galliani erschienen. Das Buch hat 304 Seiten und kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
An der Existenz von Geistern und Gespenstern zweifelt man als Kind ja keinen Augenblick. Es gibt und gab aber auch Erwachsene, die fest daran glauben, dass auch außerhalb der sichtbaren und wissenschaftlich belegbaren Phänomene noch so einiges existiert. Thomas Knöfel beschreibt in seinem neuen Sachbuch Okkultes Brevier einen regelrechten Boom, den Okkultismus und Geisterglaube ab 1848 erlebt haben. Und Anne Kolik hat sein Buch gelesen, hat aber jetzt nichts zum Gläser Rücken mitgebracht. Woher kam das mit diesem Geisterhype da ausgerechnet Mitte des 19. Jahrhunderts? Was war da der Auslöser?
Thomas Knöfel, der spricht vom Big Bang des modernen Okkultismus sogar bei diesem Auslöser, und der fand 1848 statt in einem Dorf nördlich von New York und war vielleicht nicht ganz so laut, wie man sich einen Big Bang jetzt vorstellen könnte. Das war eher ein Klopfen, das zwei Schwestern da hörten im Haus ihrer Eltern. Und die waren überzeugt, da will der Geist eines Ermordeten mit uns Kontakt aufnehmen. Und als dann tatsächlich Knochenfragmente gefunden wurden unter diesem Spukhaus, in dem die Schwestern wohnen, machte die Geschichte natürlich Schlagzeilen in den Zeitungen. Und schon bald konnten diese Teenager-Mädels, die Fox Sisters, Eintritt nehmen für Seancen mit Geistern, die sie veranstalteten und wo die Leute glaubten, dass das Jenseits da mit ihnen spricht.
Und wie hat sich dieser Glaube dann in Zeiten ohne Twitter und so weiter dann verbreitet?
Trotzdem extrem schnell, nachdem die ersten Zeitungen davon berichtet hatten. Nur ein paar Wochen später hörte man es schon anderswo an der amerikanischen Ostküste klopfen. Wieder die Geister, andere Medien, die sie hören konnten. Und bald hat es der Spiritismus dann auch über den Atlantik geschafft, nach Frankreich und England erstmal, wo auch Queen Victoria sich bei Hofe mit sogenannten Medien umgab. Also Menschen, die behaupten, dass sie Kontakt mit den Geistern aufnehmen können. Und durch diese Menschen sprechen die Toten dann angeblich. Diese Medien, die stehen im Zentrum des Buches von Thomas Knöfel. Und von denen hat es tatsächlich nicht nur eine Handvoll gegeben im späten 19. Jahrhundert und um 1900, sondern jede Menge, an die 30.000 professionelle Medien. Allein in Amerika soll es Ende des 19. Jahrhunderts gegeben haben. Und circa 10 Millionen Spiritisten, also Menschen, die an Geister glauben. Und auch bis ins heutige Deutschland hat sich dieser Geisterglaube dann verbreitet.
Wenn man jetzt nicht selbst daran glaubt, dann liest man sowas ja immer so ein bisschen mit heruntergeklappter Kinnlade. Wie schaut denn der Autor, der Thomas Knöfel, da drauf? Sieht er das kritisch oder ist er auch total fasziniert von seinen Entdeckungen?
Also so kritisch entlarvend auf jeden Fall nicht. Er beschreibt vor allem, was die Zeit Zeitgenossen geglaubt haben zu erleben bei diesen Seancen. Und das sind wirklich fantastische Dinge. Da regnen auf einmal Blüten von der Decke des Zimmers. Da zucken Blitze durch den Raum. Das Medium spricht mit einer Stimme, die anscheinend nicht seine eigene ist. Und beim Lesen habe ich mich natürlich auch genau das gefragt, was Sie jetzt gerade sagen. Kann das wirklich passiert sein? Aber Thomas Knöfel, der lässt diese Frage offen, ganz bewusst, außer in Fällen, wo ein Medium klar als Betrüger oder Betrügerin überführt worden ist. Sein Argument für dieses in der Schwebe lassen, das ist, woher sollen wir das denn wissen? Ob da eine fremde Macht aus einer Person spricht? Ob das ein Teil des Unbewussten ist, das sich da äußert? Oder ob er oder sie tatsächlich absichtlich betrügt? Dieser Ansatz, das fand ich ziemlich überzeugend, dass man ja in die Köpfe dieser Menschen erst recht heute nicht mehr reingucken kann.
Also hatten Sie auch den Eindruck, der glaubt selbst ein bisschen daran?
Ja, den Eindruck hatte ich nicht nur, das macht der Autor auch ganz transparent in seinem Buch. Thomas Knöfel, der ist Ostberliner, Jahrgang 1958, studierter Mediziner und Philosoph. Und er beschreibt im Prolog seines Buches ganz persönliche Erfahrungen mit dem Übersinnlichen. Zum Beispiel von seiner Großmutter, die den Tod von Angehörigen tatsächlich im Traum vorausgeahnt hat. Der hat auch vor einigen Jahren der Autor eine CD-Box rausgegeben mit Originalaufnahmen von Geistergeräuschen und Trance-Reden und zuletzt ein Fotoband veröffentlicht von einer Reise, die er gemacht hat, zu einem nigerianischen Voodoo-Priester. Und im Klappentext erfährt man über ihn auch, dass er selbst lange eine dem Voodoo verwandte Religion praktiziert hat. Er ist also ganz und gar drin in diesem Thema.
Und macht sich das denn auch in der Art, wie er das Thema anpackt, wie er darüber schreibt, bemerkbar? Also das hat ja dann oftmals sowas Geheimbündlerisches oder Raunendes. Wie ist es bei ihm?
Also raunend, geheimbündlerisch, nee, das würde ich so nicht sagen. Aber vielleicht kennt er sich ein bisschen zu gut aus mit diesem Thema. Er neigt zu langen Sätzen, schon zu Abschweifungen. Er ist so kenntnisreich, dass er aus dem 19. Jahrhundert mal eben zurückspringt in die Antike oder ins Mittelalter. Und das ist ziemlich voraussetzungsreich und beim Lesen für jemanden, der in diesem Thema nicht so drinsteckt, durchaus anstrengend, weil er unter anderem mit vielen Namen um sich wirft, von denen man noch nichts gehört hat. Also Leute wie Helena Blavatsky, die waren mir zum Beispiel neu. Und er erklärt diese super spannenden Lebensgeschichten einem dann nicht im Fließtext, sondern man muss ans Ende des Buches blättern, wo ein umfangreicher Fußnotenapparat wartet, der voll ist mit Fachliteratur, auch mit spannenden Informationen. Aber es ist leider gar nicht leicht, sich da durchzufitzeln, weil die Fußnoten zum Anfang jedes neuen Kapitels zum Beispiel wieder bei 1 beginnen. Und dann muss man schon mal länger gucken.
Also ein bisschen kompliziert, aber im Kern trotzdem lesenswert.
Absolut. Der Kern, der hat etwas sehr Spannendes, leider hinter ziemlich vielen Schnörkeln versteckt. Aber die Grundthese von Thomas Knöfel, die finde ich hochinteressant. Und die ist, dass der Okkultismus um 1900 gar nichts Rückwärtsgewandtes war. Also sozusagen keine Flucht aus einer immer moderneren, progressiveren, industrialisierteren Welt, sondern im Gegenteil. Das war was ganz Progressives, dieser Geisterglaube, zum Beispiel in seiner Auseinandersetzung mit dem Unbewussten und mit Sexualität. Als Medien konnten zum Beispiel Frauen auch Karriere machen. Und die Künstler der Avantgarde um 1900, die waren den Geistern auch sehr zugetan. Es gibt da wirklich ganz viele spannende Lebensgeschichten und auch Facetten bekannter Persönlichkeiten wie Kafka oder Fernando Pessoa zu entdecken im okkulten Brevier. Aber eine klarere Struktur und auch so ein zugänglicherer Stil, die hätten dem Buch gut getan.
Anne Kolik über Thomas Knöfels Buch Okkultes Brevier, ein Versuch über das Medium Mensch, erschienen beim Verlag Mattes und Seitz zum Preis von 28 Euro. 30 Jahre nach dem Mauerfall haben wir uns bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern umgehört, welche Wörter noch immer eine eindeutige Ost-West-Sozialisation aufweisen. Ali Hassanpour hat heute den Schriftsteller Jan Böttcher gefragt.
Plaste oder Plastik? Sprache in Ost und West. Heute Aktivist.
Der Aktivist ist natürlich im Ostdeutschen was ganz anderes gewesen als im westdeutschen Raum, in dem ich groß geworden bin. Also das ist ja eigentlich ein Werktätiger, der bei der Erfüllung des Planes außerordentliche Leistungen vollbracht hat im Osten und insofern staatlicherseits gefördert und gelobt wurde. Und im Westen gab es natürlich keinen kapitalistischen Aktivisten, der sozusagen von Staatsseite aus getragen wurde, sondern das war eher was abseits des Staatlichen und auch abseits der Arbeit gesehen wurde. Immer ein bisschen abwertend gemeint. Man sah so auf die Menschen, dass die vielleicht nach den 5 Tagen Arbeit am Wochenende die Kleider wechselten und dann nach Gorleben fuhren, sich an die Schienen da ketteten und dann waren sie eben Aktivisten und am Montag hatten sie aber wieder auf der Arbeitsstelle zu erscheinen. Also so hat man Aktivist, glaube ich, jedenfalls von den Volksparteien und aus der großen konservativen Mehrheit heraus gesehen.
Plaste oder Plastik? Sprache in Ost und West. Auch online auf www.deutschlandfunkkultur.de.
Wir lesen ja in dieser Sendung nicht nur Bücher, sondern immer wieder auch Songs und aktuelle Bilder aus der Presse, die eine besondere Geschichte über unsere Zeit erzählen. Und da habe ich mich jetzt mit der österreichischen Schriftstellerin Raffaela Edelbauer verabredet. Ihr Roman Das flüssige Land ist für den Deutschen Buchpreis nominiert und sie war auch schon damit bei uns in der Sendung. Hallo, Frau Edelbauer.
Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Sie sind in Wien und ich in Berlin, aber wir schauen beide jetzt auf dasselbe Bild. Es hat viel mit der Wahl bei Ihnen am Sonntag in Österreich zu tun. Können Sie das bitte übernehmen und erstmal beschreiben, wer oder was und auf diesem Bild zu sehen ist?
Genau, also ich habe mir gedacht, aufgrund der Komplexität dieses Bildes und der vielen Konnotationen mache ich eine ikonografische Analyse nach Erwin Panofsky. Und der erste Schritt ist da immer, dass man sich mal anschaut, was ist auf diesem Bild überhaupt drauf, ohne jetzt großes Hintergrundwissen. Also wir sehen einen Jüngling, der die rechte Hand erhoben hat in einer Triumphgeste und hinter sich selbst in einem Art gruseligen Doppelgängerabzug nochmal zu sehen ist. Und diese Geste und diese ganze Körperhaltung erinnert uns an den Jüngling von Magdalensberg, eine Bronzestatue. Und da möchte ich kurz zitieren die Hintergrundgeschichte dieses Jünglings. Die Statue, die als der bedeutendste römerzeitliche Bodenfund im Ostalpenraum gegolten hatte, ist nicht das vermeintliche antike Original, sondern bloß ein Abguss, der 1806 in die Wiener Antikensammlung gelangte. Für das antike Original gehalten wurde. Dieses ist leider verschollen, doch führen Spuren nach Spanien. Also ich habe mir dann angeschaut, es ist leider Aranjuez und nicht Ibiza, wo sich ein Doppelgänger des Jünglings oder vielleicht auch das Original befunden haben soll. Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut, weil wir wissen natürlich, dass wir in Wirklichkeit Sebastian Kurz hier sehen und der ist ja auch ein Wendehals und ein Abguss sozusagen, also wo man nicht weiß, was ist das Original, was ist bloß eine Kopie. Und was will er eigentlich verkörpern?
Sie haben ja gesagt, es ist eine Dreischritt-Analyse. Das war jetzt der erste Schritt. Was kommt denn da im zweiten?
Genau. Also das zweite nennt man auch die ikonografische Analyse. Oder wie ist das Bild dargestellt? Wie ist dieses Motiv ausgeführt? Und wir sehen hier im gesamten Bild eigentlich die Dominanz der Farbe Blau. Also er trägt einen blauen Anzug, er hat eine blaue Krawatte, das Bild dahinter hat so einen Blaustich. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man natürlich interpretieren als die zentrale Farbe der deutschen Romantik eigentlich. Oder viel sagt hoffentlich den Hörern, was die blaue Blume. Und die repräsentiert natürlich immer das Ersehnte, das schon im Kopf irgendwie herbeifantasierte, das in den Träumen Gesehene. Und da habe ich auch ein Zitat von Novalis herausgesucht, das ich für ziemlich visionär halte. Er sah nichts als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Die Blume neigte sich nach ihm zu und die Blütenblätter zeigten einen blauen, ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes Gesicht schwebte. Also das ist ja auch genau, was wir hier auf diesem Bild sehen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann das schon irgendwie auf mögliche Koalitionen hinweisen.
Wobei das Blaue, das sind ja bei Ihnen auch die FPÖler, über die sind ja die, genau. Ist ja das Ganze jetzt eigentlich entstanden. Was ist dann also die dritte Folge, der dritte Schritt der Analyse?
Also genau das wäre auch eigentlich schon meine Interpretation. Also das dritte ist die ikonologische Interpretation. Was will uns das Bild sagen? Also auf der einen Seite habe ich mir gedacht, das könnte ja schon irgendwie zukunftsweisend sein, dass hier das Blaue schon so in seinen Augen glänzt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Doppelgängermotiv. Also da haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten zu gehen. Auf der einen Seite, dass man ja in solchen Büchern wie E.T.A. Hoffmann, die Elixiere des Teufels zum Beispiel, da sieht man ja, dass es einen bösen Doppelgänger gibt, dessen Taten dann dem guten Protagonisten oder auch umgekehrt in die Schuhe geschoben werden. Und das ist ja auch bei Sebastian Kurz so ein Motiv, das sich durchzieht, wo immer die Taten seiner Parteikollegen oder bei der Schröder-Affäre hoffe ich, dass das den deutschen Zuhörern auch irgendetwas sagt, immer wieder abgewandt wird. Also er war es nie selber. Er hat so einen bösen Doppelgänger, der immer im Hintergrund lauert. Und auf der anderen Seite auch jemand, zitiert nach Brüdern Grimm, jemand, von dem man wähnt, er könne sich zu gleicher Zeit an zwei Orten befinden. Und Sebastian Kurz wendet sich ja da auch irgendwie nach links und rechts, transzendiert Raum und Zeit in seiner Anwesenheit überall. Also ich glaube, es kann einfach die Wahl und die Koalitionsmöglichkeiten, die können in jede Seite ausufern.
Bei uns kam gerade eine Eilmeldung, dass der ehemalige FPÖ-Chef Strache seine politische Karriere beenden will. Jubeln denn jetzt eigentlich schon die Intellektuellen und Künstler in Österreich, die ja seit den 90er Jahren eigentlich unter den Rechten leiden und schon auswandern wollten wegen Jörg Haider? Hat man jetzt Hoffnung, dass der rechte Spuk mal vorbei ist?
Also ich glaube, das ist so ein bisschen zweischneidig. Also auf der einen Seite haben wir uns natürlich gefreut, dass die prozentuale Verteilung jetzt so ausgesehen hat, wie sie ausgesehen hat, zu Ungunsten der FPÖ. Auf der anderen Seite müssen diese Wähler, die ja nicht weniger rechts sind, irgendwohin abgewandert sein. Und ich glaube, da liegt einfach der Schluss nahe, dass die alle einfach zur ÖVP abgewandert sind und ja, dass eventuell die ÖVP jetzt diese Rolle bekleiden wird, der rechten Partei.
Also ist die triumphale Geste, die wir da auf dem Bild sehen, von Sebastian Kurz auch zweischneidig?
Ja, es kann natürlich auch eine bedrohende Geste sein. Also für mich hat es eher was Bedrohliches, wie er da die Hand erhebt.
Wir werden das beobachten, Raffaella Edelbauer in Wien. Vielen Dank für diese Bildlesung.
Sehr, sehr gerne.
Und Raffaella Edelbauers Roman ist unter dem Titel Das flüssige Land bei Klett-Cotta erschienen und für den Deutschen Buchpreis nominiert.